Ja, wie unschwer zu erkennen ist, das Thema heute Reformation. Und ich finde es ja ein ziemlich spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so spannend ist. Aber das ist ja in Schleswig-Holstein noch gar nicht so lange ein Feiertag. Also man hat sich ja erst vor 2 Jahren dafür entschieden, diesen Tag überhaupt zu feiern. Und ich freue mich, dass ich heute darüber predigen darf, weil mir das besonders am Herzen liegt. Auch jetzt im Blick auf, was wir gestern auf der Ostsee-Bibelkonferenz gehört haben. Ich hoffe, ihr hattet da alle eine gute Zeit. Die da waren, die nicht da waren. Ihr habt leider echt was verpasst. Müsst ihr nächstes Jahr kommen. Nächstes Jahr übrigens genau am Reformationstag, Ostsee-Bibelkonferenz. Könnt ihr euch dann ganz leicht merken fürs nächste Jahr. Also ich hatte auf jeden Fall eine coole Zeit und konnte mir so den einen oder anderen Punkt auch mitnehmen. Hatte eine tolle Gemeinschaft. Und das Thema die Reformation ist ja so ein bisschen klassisch, ne? Also irgendwie jedes Jahr findet der Reformationstag statt und irgendwie könnte man über so viel darüber predigen, ja, was hat Reformation mit Halloween zu tun oder was bedeutet Reformation? Das werde ich nicht machen heute, weil ich glaube, die meisten von euch wissen eigentlich, was am Reformationstag passiert ist. Wie gesagt, mir bedeutet der Tag relativ viel, weil als ich erkannt habe, als ich gecheckt habe, was eigentlich passiert ist am Reformationstag, beziehungsweise wir erinnern uns an dem Tag ja an ein Ereignis, was ungefähr 130 Jahre lang gedauert hat. Da war ich echt dankbar dafür, dass Gott das so gemacht hat. Denn am Reformationstag, das bedeutet das so viel wie Wiederherstellung, Umgestaltung oder Erneuerung. Und ich habe gedacht, damit man das so ein bisschen versteht, habe ich euch so eine Kiste mitgebracht, so eine Box. Ja? Kennt ihr vielleicht alle? Und das ist egal, ob du Atheist bist oder nicht. Unser Glaube an Gott oder das, was wir meinen, über Gott zu wissen, das ist wie so eine Box. Ja, so Länge, Breite, Höhe, kannst einen Deckel drauf machen oder auch abmachen. Meistens fällt uns das Abmachen des Deckels schwierig. Und jeder von uns hat so eine Vorstellung. Und jeder von uns hat eine Glaubensvorstellung und alles, was wir mit Glauben irgendwie verbinden, das ist da drin. Ja, und ja, dann ist das, was wir über Gott wissen. Vielleicht ist deine Box ein bisschen größer als die kleine, die ich eben hatte. Vielleicht hast du so eine Box, ja, weil du bist vielleicht schon länger Christ oder du bist ein echt fleißiger Bibelstudent oder so und weißt schon ein bisschen mehr über Gott und so. Dann ist die Box vielleicht ein bisschen größer. Vielleicht ist deine Box auch noch größer, ja. Vielleicht ist deine Box auch wie dieser Raum. Letztlich spielt es aber gar keine Rolle, wie groß deine Box ist. Wichtig ist nur, dass jeder so eine Glaubensbox hat. Und das Problem dabei, egal ob du eine große Box, eine kleine Box hast oder wie groß deine Box auch immer ist, irgendwann reicht diese Box nicht mehr aus, um dein Verständnis von Gott zu fassen. Ja, also hoffentlich ist das so, weil irgendwann stehst du vor einem Problem, du liest was in der Bibel, du stehst in einer Lebenssituation, die irgendwie neu ist, die vielleicht schwierig ist und du stößt an eine Grenze. Ja, diese Box ist halt begrenzt und du fragst dich, wie verstehe ich nicht? Warum ist das so? Warum ist mein Leben vielleicht gerade so? Warum steht das in der Bibel? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe Gott nicht. Ist das alles? Gibt es nichts mehr als das, was ich weiß? Und das ist, ich finde das ein schönes Bild, weil Martin Luther, ja, ist das genau so gegangen. Als er noch Mönch war, hat er nämlich ein Problem. Er hat Gott nicht lieb gehabt. Das ist irgendwie komisch, aber es ist so. Er schreibt das selber, dass er das nicht verstanden hat und dass er immer Angst vor Gott hatte. Er glaubte zwar an Gott und er wusste auch aus der Bibel, die gab es noch nicht so richtig auf Deutsch, ja, war viel Latein, aber er war Mönch und konnte Latein und hat sich ganz viel mit dem Bibelstudium auch beschäftigt und er wusste, theoretisch ist Gott irgendwie nett, aber er ist auch irgendwie voll fies. Ja. Er hat immer geglaubt, Gott ist ein böser Gott, der ihn für seine Sünden bestraft und er kann niemals gut genug leben, um irgendwie vor dieser Strafe zu entkommen. Gott würde ihn immer bestrafen. Und er haderte, er schreibt ja in seinen Briefen, er haderte ein Jahrzehnt lang mit diesem Gedanken. Ja, und er war wirklich frustriert über Gott und hat wirklich am Hadern damit. Weil er das nicht in seine kleine Glaubensbox bekam. Das bekam er einfach nicht überein, dass irgendwie Gott auf der einen Seite ganz lieb sein soll und auf der anderen Seite musste er irgendwie ins Fegefeuer und irgendwie das hat er nicht hinbekommen. Bis er dann eines Nachts oder wahrscheinlich war es nachts, wir wissen es nicht ganz genau, ist historisch nicht überliefert, aber ich stelle mir es vor, es war nachts, sitzt er in einem Turm und meditiert über den Römerbrief nach. Ja, Römerbrief, da hatte er einige Arbeiten zugeschrieben und Römerbrief lag ihm am Herzen und er dachte darüber nach und auf einmal macht Gott den Deckel seiner Glaubensbox auf. Und das ist so ein einzigartiges Erlebnis, das sogenannte berühmte Turmerlebnis, wo Luther einen Vers im Römerbrief entdeckt, dem ihm Gott auf einmal, ja, den er immer schon dachte, er würde den verstehen, den er immer schon oft gelesen hatte, aber auf einmal schenkte ihm Gott eine neue Erkenntnis. Und das ist, steht in Römer Kapitel 1, Vers 17, ich habe euch den Vers mitgebracht. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben? In Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe extra mal die Luther-Übersetzung genommen, um zu Ehren dieses Mannes. Nein, aber das hat er gelesen und auf einmal, wie von jetzt auf gleich, erkannt und verstanden, was das eigentlich bedeutet, obwohl er es schon 100 Mal gelesen hat. Wie gesagt, er hat viele Arbeiten über diesen Brief verfasst. Luther erkennt auf einmal, hey, Gott ist gar nicht fies und Gott ist gar nicht gemein, sondern Gott ist ein liebender Gott, der mich gerecht spricht. Und nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich es schaffen würde, überhaupt sündlos zu leben. Ja, das ist unmöglich, hat Luther schon erkannt. Ja, deswegen hatte er das Problem. Ja. Aber weil Jesus Christus ihn gerecht spricht, braucht er keine Angst mehr vor Gott haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther erkennt auf einmal, es geht nicht darum, sündlos zu sein und irgendwie alles gut und richtig zu machen und sich so als Mönch von der Welt zurückzuziehen, um ja nicht zu sündigen. Sondern es geht darum, was Jesus getan hat am Kreuz. Darum, das hat er auf einmal erkannt. Na, weiter geht's. Das Ganze hatte allerdings ein Problem, so mit Luther und seiner Erkenntnis. Denn das, was Luther auf einmal erkannt hat, was Gott ihm gezeigt hat, als er diesen Deckel aufgemacht hat, ja, und ihm ein größeres Verständnis gegeben hat von Gott. Das passte so überhaupt gar nicht, ja, in die Religiosität der Menschen von damals. Weder der von den Menschen noch von der Kirche, das hat überhaupt nicht so reingepasst. Das passte so gar nicht mit den Vorstellungen der Verantwortlichen überein. Und deswegen hat Luther das, konnte das trotzdem nicht schweigen. Er hat es mutmaßlich seine Thesen über Sünde und über Buße und über Vergebung und Gerechtigkeit hat er aufgeschrieben in 95 Thesen, hat die überall hingeschickt, wahrscheinlich sogar eine Tür genagelt, sodass alle Leute das lesen konnten, auch noch auf Deutsch, sodass nicht nur die Kirchenleute das lesen konnten. Und das hatte zur Folge eine Spaltung der Kirche, das hatte eine gesellschaftliche Spaltung zur Folge, das hatte zur Folge, dass ein 30-jähriger Krieg entsteht und 130 Jahre später konnte man sich erst darauf einigen, dass in jedem Herrschaftsgebiet der zuständige Herrscher über die Religion seiner Untertanen entscheiden konnte. Ist aus Luthers Sicht ein Fortschritt. Ja, für uns würden wir sagen, aha, das heißt, wenn ich heute in Kiel wohne, dann musste ich evangelisch sein. Wenn ich nach Bayern gezogen bin, dann musste ich katholisch sein. Da hatte ich keine Wahl. Das kam viel, viel später, dass jeder Mensch überhaupt seine Religion selber wählen durfte. Anderes Thema. Und es ist trotzdem ein sehr spannendes Thema Reformation. Wie gesagt, eigentlich war es nicht Luthers Absicht, die Kirche zu spalten und irgendwie so solche gesellschaftlichen Umwälzungen vorzunehmen. Alles beginnt ja im Prinzip mit einer Erkenntnis, die Gott ihm schenkt. Ja? Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir alle immer wieder diese Erneuerung, diese Wiederherstellung, diese Reformation brauchen. Denn wir alle haben so Boxen und sind dazu versucht, Gott in so Boxen zu drücken und zu meinen, so Gott müsste so sein, dass ich es einfach praktisch, quadratisch praktisch gut habe. In so Schubladendenken haben wir ja auch Gott oft, dass wir sagen, hey, irgendwie ist ja klar, das habe ich mal gelernt, so müsste Gott sein und dann muss das auch so sein. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und das spielt auch nicht mal eine Rolle, ob wir, wie gesagt, Christen sind oder nicht Christen sind, weil wir alle haben davon irgendwie eine Vorstellung. Und es ist auch egal, ob du Mitarbeiter bist, Besucher, ob du Gemeindeleiter bist oder was auch immer, ob du jung, alt, sonst was bist. Das ist völlig egal. Wir alle brauchen in unserem Leben immer wieder mal diese Out-of-the-Box-Erlebnisse, wie Luther sie hatte. Wir alle brauchen diese Erneuerung in unserem Denken und unseren Vorstellungen von Gott. Dass Gott diesen Deckel aufmacht und uns was Neues zeigt von sich, von seinem Wort. Neu meint jetzt nicht, neu im Sinne von war noch nie da, sondern eher das, was wirklich richtig ist über Gott. Das, wie es sein sollte. Und ich möchte euch heute mit in zwei Beispiele hineinnehmen in der Bibel. In der Bibel finden wir ganz, ganz viele Beispiele, dass Leute Gott immer wieder zeigt, hey, so wie du über mich denkst und das, was du glaubst zu wissen, das ist es nicht. Immer wieder finden wir ganz viele Beispiele. Ich kann euch leider nur in zwei mitnehmen. Ich hätte so gerne noch mehr gemacht, weil ich das Thema wirklich spannend finde. Wir schauen dafür in die Bibel. Das wäre auch ganz in Luthers Sinne. Schließlich ist eines seiner Grundthesen der Reformation sola scriptura, also allein die Schrift. Ja, das war auch so ein Problem in der damaligen Zeit, dass die Menschen irgendwie nicht auf die Bibel schon gar nicht lesen konnten, weil sie war ja auf Latein. Und die Kirche gesagt hat, naja, das, was in der Bibel steht, das ist gut und richtig, aber was die heiligen Kirchenväter gesagt haben, das ist auch wichtig für dein Leben, das musst du auch halten, sonst hau das nicht hin. Und Luther sagt, nee, das, was in der Bibel steht, ja, das ist allein entscheidend. Weil jeder, der in der Bibel lesen kann, ja, der kann sich selber ein Bild davon machen, wie Gott ist und wie man fromm leben soll, also gottgefällig leben soll. Da brauchst du keinen Papst und keine Kardinäle und Bischöfe und Mönche und sonst irgendwas, die uns das erzählen. Auch keine Pastoren, auch keine Leute, die sonntags morgens auf der Kanzel stehen. Jeder kann theoretisch selber in die Bibel gucken und das selber herausfinden. Und wir machen das auch heute, dass wir da reingucken. Deswegen nochmal, es ist nicht schlimm, wenn man eine Predigt hört. Es ist nicht schlimm, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr da seid und mir zuhört. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr euch eine Predigt im Internet reinzieht und Bücher lest und sonst irgendwas Musik hört oder was weiß ich. Aber wenn ihr nicht selber in die Bibel guckt, dann werdet ihr es immer nur aus zweiter oder dritter Hand haben. Und dann werdet ihr, ne, dann werden immer wieder Leute kommen, die auch vielleicht mal Schwachsinn erzählen. Ja, und um das rauszukriegen, ob jemand Schwachsinn erzählt, ob ich vielleicht Schwachsinn erzähle, müsst ihr selber in die Bibel gucken. Also, schnapp dir die Bibel und lies selbst. Und wir finden, wie gesagt, wirklich einige Beispiele, wo Gott Menschen in der Bibel immer wieder raus aus ihrer Box holt, raus aus ihrer Glaubensbox holt und ihnen was Neues zeigt. Und die erste Situation, die ich mit euch anschauen will, ist von einem Mann, der so ein bisschen wie Luther war. Ja? Der hatte genau das gleiche Problem wie Luther. Der wusste vom Kopf her, wie Gott ist, aber es ist nicht in seinem Herzen angekommen. Es ist nicht durchgedrungen in seinem Herzen. Und er konnte das nicht verstehen. Es geht um den sogenannten kleinen Propheten Jona. Und Jona ist ja so eine super bekannte Person aus der Bibel, ist ein Prophet. Und Jona hatte den Auftrag von Gott, in eine Stadt zu gehen, in eine richtig große Stadt, zu einem Volk zu gehen, die verfeindet war mit dem Volk von Jona. Und der sollte ihnen etwas sagen. Ja, daran merken wir auch, was ein Prophet eigentlich machen soll. Gleich um mal ein Missverständnis aufzuklären. Propheten sind also nicht Menschen, die in die Zukunft gucken und dann erraten, was in 2000 Jahren passiert, sondern Propheten sind die, die was von Gott empfangen, eine Nachricht, und die geben sie weiter an andere Menschen. Das ist der Job eines Propheten. Das kann manchmal was mit der Zukunft zu tun haben. In diesem Fall hat es auch was mit der Zukunft zu tun, aber Jona sollte erstmal hingehen. Und hatte eine ganz klare Aufgabe. Das lesen wir in Jona 1, Vers 2. Da heißt es, da sagt Gott zu Jona, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zum Himmel hinauf. Also ist eigentlich gar nicht so ein schwerer Job. Du gehst einfach irgendwo hin, ja, und sagst den Leuten, wie scheiße sie sind, wie böse sie sind, ja. Okay, ist jetzt nicht so ein schwieriger Job. Ich kenne genug Leute, die sich darum reißen würden, anderen zu sagen, was für schlechte und böse Menschen sie sind. Jona aber ist da nicht so. Ja? Jona macht da nicht mit. Der haut einfach ab. Ja? Der steigt dann an ein Schiff, weil er von Gott fliehen will, fährt in eine ganz andere Richtung. Und die Story kennen die meisten von uns. Da kommt ein Sturm, weil Gott Jona daran hindern möchte. Dann wird er von der Schiffsbesatzung ins Wasser geschmissen. Dann kommt ein großer Fisch und frisst ihn, spuckt ihn wieder aus. Das Erlebnis ist so traumatisierend für Jona, dass er dann doch in die große Stadt geht und dann doch zu den Menschen spricht. Und wenn man das Ganze so objektiv betrachtet, von oben auf der Draufsicht, dann ist das eine ziemlich krasse Lektion in Sachen Gottesverständnis, wie Gott Jona out of the box holt. Denn was passiert hier eigentlich? Nachdem Jona doch in die Stadt gegangen ist und den Leuten, also da steht ja, dass er eine Tagesreise weit in die Stadt geht, also die Stadt ist wirklich groß, man muss den ganzen Tag laufen und dann ist man irgendwie immer noch nicht durch, sondern vielleicht gerade mal so in der Mitte, erzählt er den Leuten alles, dass sie böse sind und dass Gott in 40 Tagen diese Stadt vernichten wird und so, ihr wisst, so Sodom und Gomorra mäßig, Blitz, Donner, Schwefel, alles kommt so aufeinander und oha, und was machen die Menschen? Die nehmen das ernst. Nicht so wie wir, wenn wir am Bahnhof vorbeilaufen und da einer rumstreit, ihr werdet alle sterben und kehrt um und so. Nee, die Leute nehmen das wirklich ernst. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken und sie erkennen, dass sie Böses getan haben und fangen an, Buße zu tun, also sich dafür zu entschuldigen bei Gott, zu bekennen, dass sie was falsch gemacht haben und fangen an, ordentlich zu leben. Und das sind nicht nur die einfachen Leute, das sogar bis alle Beamten bis zum König hoch. Der dann sogar sagt, ey, die Leute sollen sich in Sack und Asche hüllen. Und die Leute sollen, wir sollen ablassen von unseren bösen Taten. Vielleicht lässt Gott ja ab von seinem Zorn, sagt der König. Und vielleicht bekommen wir Gnade von Gott. Und eigentlich ist das eine voll geile Situation. Ey, stellt euch das mal vor, jemand geht geht irgendwo hin in ein Land, was voll schrecklich und schlimm ist, keine Ahnung, zum Islamischen Staat und sagt, ey, was ihr macht, ist böse und es ist falsch und Gott wird euch dafür strafen. Und die sagen, du hast recht. Du hast recht. Und die fangen auf einmal an, gut zu werden, Gutes zu tun und sich irgendwie auf einmal gute, nette Menschen zu werden und darüber nachzudenken, was für schlimme Menschen sind. Sie bekehren sich zu Gott. Wie geil wäre das denn, wenn das so funktionieren würde, heute noch? Böse Menschen glauben auf einmal an Gott, bereuen, was sie getan haben und versprechen, Gutes zu tun. Ich wette, die meisten von uns würden sich das so wünschen, dass es so funktioniert. Bloß einer wünscht es sich nicht, Jona. Jona sagt, oh. Jona sagt zu Gott, Gott, das ist mal so richtig doof, was du machst. Wir lesen das in Jona 4, Vers 1 bis 3, da heißt es, doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig, darüber, dass die Menschen sich zu Gott bekehrt haben. Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, ich hab's doch gewusst, habe ich das nicht schon vorher gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach. Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Er wusste das. Dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende her. Ich will lieber sterben, als zu leben. Also das ist schon eine ziemlich depressive Lebenseinstellung, wenn man sich das mal genau reinzieht. Da kriegst du einen Job von Gott. Du sollst Menschen sagen, wie schlecht sie sind. Stirbst du fast und Gott rettet dich. Und dann führst du diesen Auftrag aus. Und dann funktioniert das auch noch. Es funktioniert das, was Gott dir gesagt hat, funktioniert tatsächlich. Und Jona ist einfach nur frustriert darüber. Jona hat keinen Bock auf diese Menschen und denkt sich so, ey, ja, also eigentlich steckt dahinter ja Gedanke, Gott, ich will gar nicht, dass du diese Menschen rettest. Die sollen alle sterben. Ja? Ich will, dass die alle sterben. Das muss man sich mal reinziehen. Wir alle würden das feiern, wenn Gott das mit den Menschen machen würde. Wenn Gott die bösen Menschen zum Guten wenden würde. Und obwohl Jona das weiß, haben wir gerade gelesen, von Anfang an weiß, dass Gott gnädig ist und barmherzig, hadert er mit diesem Gedanken. Ja, in seinem Herzen ist es nicht angekommen. Er weiß, dass Gott gnädig ist, aber er wünscht sich, dass Gott so ein Blitz und Donner und Schwefel, Sodom und Gomorra mäßig alles kaputt macht. Ja. Er ist ein Prophet Gottes und ohne Zweifel hat er Gott lieb gehabt. Aber dieses Konzept von der Gnade Gottes, das versteht Jona nicht. Also er weiß es, aber er versteht es nicht. Es ist nicht in seinem Herzen angekommen. Seine Box ist viel zu klein. Er bleibt an diesen Wänden dieser Box hängen. Aber Gott macht den Deckel auf für Jona. Und er gibt ihm ein tolles Beispiel. Denn da antwortete der Herr ihm, in Jona 4, Vers 4, ist es recht, dass du deshalb zornig bist, Jona? Fragt Jona, ist es recht, dass du deswegen zornig bist? Jona antwortet nicht auf die Frage Gottes. Wahrscheinlich entweder ist er so wütend, dass er keinen Bock hat, mit Gott zu reden. Ja, oder er weiß, dass er im Unrecht ist, aber kennt ihr das? Man weiß, dass man was falsch gemacht hat, aber man kann sich einfach nicht entschuldigen. Man kann sich nicht durchregen, irgendwie das zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat. Oder man möchte das auch vielleicht gar nicht, weil man möchte lieber wütend sein. Man möchte lieber, dass irgendwie, dass es anders ist, weil das in seine Vorstellung nicht reinpasst. Was macht Jona? Jona setzt sich also in die Sonne, irgendwo außerhalb der Stadt und brütet so vor sich hin. Gott lässt dann so einen Strauch wachsen, so einen Riesenstrauch. Und das ist ziemlich cool, weil er spendet Jona Schatten. Und darüber freut sich Jona, dass er jetzt im Schatten sitzen kann und nicht mehr in der Sonne sitzen muss. Aber am nächsten Tag macht Gott es so, dass der Strauch dann kaputt geht und verwelkt. Also sitzt Jona wieder in der Sonne und dann ärgert er sich wieder darüber und beschwert sich bei Gott, dass dieser Strauch jetzt weg ist, den hätte er so gern gehabt und das ärgert ihn einfach, dass dieser Strauch jetzt wieder tot ist. Und genau diese Situation benutzt Gott für einen Mind-Twist, für eine Veränderung in Jonas Gedanken, letztlich für diesen Erneuerungsgedanken, für diesen Reformationsgedanken, hin zu dem, was Gott ihm eigentlich zeigen will. Und das lesen wir dann im Vers, im Jona 4, Vers 9 bis 11. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, um den Strauch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und er verging auch über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Die wussten also gar nicht, dass sie etwas Böses getan haben. Sollte ich eine so große Stadt nicht verschonen? Und damit endet der ganze Brief. Wir wissen Jonas Antwort nicht. Aber wir können davon ausgehen, also ich bin davon überzeugt, dass Jona das in diesem Moment verstanden hat. Jona wollte, dass Gott alle Menschen, alle Tiere, 120.000 Leute umbringt. Die waren wahrscheinlich wirklich böse. Die haben wirklich böse Sachen gemacht. Und die waren ja auch noch verfeindet mit dem Volk, aus dem Jona kommt. Also ist auch ein militärisches Problem. Ja, und er wollte eben diesen Polizisten-Gott. Ja, ich will, dass Gott da reinhaut und das alles kaputt macht. Und diese Leute bestraft, damit ich das nicht mehr mit ansehen muss, damit ich das nicht erleben muss. Aber Gott zeigt ihm, dass es in erster Linie darauf ankommt, bei Gott, dass Gott Menschen retten möchte und nicht Menschen bestrafen möchte. Gott möchte Menschen retten, nicht sie vernichten. Und obwohl Jona das wusste von Anfang an, kam es in seinem Herzen nicht an. Und Gott musste viele Situationen benutzen, um Jona das deutlich zu machen. Letztlich kann man vielleicht sogar sagen, diese ganze Aktion, dass er nach Ninive gehen sollte und überhaupt, das hat Gott nur gebraucht, um Jona zu zeigen: Jona, mein erstes Anliegen ist es, Menschen zu retten. Vielleicht ging es ihm gar nicht so sehr um Ninive, sondern es ging ihm vielleicht viel mehr um Jona. Und es ist eine eindrucksvolle Geschichte, wo wir daran merken, so, und das geht uns, glaube ich, allen oft so, dass wir so Vorstellungen haben von Gott, wie Gott sein sollte. Und wenn dann etwas passiert, das nicht mit unserer Vorstellung übereinstimmt, dann sind wir erstmal geplättet. Vielleicht sogar wütend, manchmal hadern wir sogar mit Gott. Ja, manchmal verstehen wir Gott dann einfach nicht. Das liegt daran, weil wir in unserer kleinen Box leben und weil es uns oft von alleine nicht gelingt, von hier nach da zu kommen, in die größere Box. Und Gott benutzt dann solche Momente, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht wissen, die in unserem Kopf sind, weil wir in der Bibel gelesen haben oder Predigten gehört haben, die wir wissen, aber die sie nicht umsetzen. Und da muss jeder sich selber fragen. Ich kann euch nur ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo das so ist, denn ich bin genau in so einer Situation, wie Jona eigentlich ist. Ja, ich habe einen Menschen in meinem Leben, der bringt mich unglaublich auf die Palme. Also wirklich, der macht mich wahnsinnig und fertig. Ja, manchmal beschäftige ich mich am ganzen Tag nur mit dieser Person im Kopf und manchmal habe ich auch schon gedacht, so, es wäre echt gut, wenn diese Person einfach stirbt, weil die mich so fertig macht, weil die mich so wahnsinnig macht. Das ist kein besonders guter Gedanke, das ist auch kein besonders biblischer Gedanke. Wenn man es genau nimmt, ist es sogar Sünde. Ja, weil wir wissen, dass es in der Bibel nicht okay ist, anderen Menschen den Tod zu wünschen. Das sagt Jesus, es ist nicht okay, das ist eine Sünde. Ja, und dann jedes Mal muss ich mich bei Gott dafür entschuldigen und jeden Morgen in meiner stillen Zeit, also ungelogen 7 Tage die Woche in meiner stillen Zeit morgens, dann sitze ich vor Gott und denke so: Herr, du hast gesagt, ich soll für meine Feinde beten und ich soll meinen Feind segnen. Ja, für mich kommt das wirklich so vor, als wäre das mein Feind. Aber ich kann das nicht. Ich sage, ich bete das mechanisch und sage dann Gott, ich habe das jetzt gebetet, aber du siehst in mein Herz und du weißt, dass es in meinem Herzen nicht angekommen ist. Bitte verändere mich da. Und ich habe genau das Problem an dieser Stelle. Ich komme hier nicht rüber, obwohl ich es weiß. Und ich bete darum, dass Gott mir dieses Out-of-the-Box-Erlebnis auf irgendeine Art und Weise schenkt. und muss mich echt zusammenreißen, dass ich hier richtig handle. Vielleicht ist es bei dir was anderes, vielleicht ist es bei dir auch nicht so was Krasses wie bei mir. Ja, vielleicht sind das einfach auch Dinge, die du nicht verstehst in der Bibel, die du irgendwie theologisch nicht auf die Kette kriegst, weil du sagst, hä, okay, das ist irgendwie merkwürdig, das erlebe ich anders. Aber frag dich mal, ob das okay ist, einfach nur etwas links liegen zu lassen aus der Bibel, weil ich es nicht verstehe. Oder lohnt es sich immer wieder, sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht ja, unangenehm sind auch in meinem Leben, die vielleicht mich betreffen, meine Lebensweise, meine Lebensführung. Ja, frag dich mal, wie das auch aus der Sicht Gottes ist. Ja? Wir haben hier ein tolles Beispiel. Wenn es geht es ja um eine ganze Stadt, man kann das vergleichen mit einer Gesellschaft. Ja, wir haben gestern ja auch viel über gesellschaftliche Themen gehört und haben auch gehört, ja, wie klar leben wir in einer Gesellschaft, die Gott nicht dient und die Gott nicht treu ist und die viele Sachen macht, die Gott ein Gräuel sind. Ja? Wo wir einfach sagen, komm, können wir natürlich auch einfach sagen, komm Gott, Deutschland, ne, schafft Deutschland ab. Ne? Nicht Deutschland schafft sich ab, sondern Gott schafft Deutschland ab. Könnten wir natürlich beten, aber das ist natürlich voll fatal, weil Gott möchte nicht, dass die Menschen sterben, er möchte, dass die Menschen gerettet werden. Also vielleicht ist es auch mal eine Aufgabe für mich, irgendwas in meiner Gesellschaft zu machen, dass die Menschen erkennen überhaupt, dass sie rechts und links, dass es ein rechts und links gibt. Was machst du mit Stellen in der Bibel, die dich herausfordern, die dich irgendwie ja auch an deine Grenzen von deiner Gottesvorstellung bringen? Einfach ausblenden und ignorieren oder annehmen und darum kämpfen, es zu verstehen? Das ist eine Herausforderung. Kleiner Sprung. Ich komme jetzt zu einer Person aus dem Neuen Testament, also aus dem zweiten Teil der Bibel. Und das ist eigentlich meine Lieblingsperson, wenn es darum geht, wie Gott Menschen aus ihrer Glaubenskiste rausholt und sie ihnen ein größeres Verständnis von sich und dem Leben gibt. Und das ist der Thomas, das ist ein Jünger von Jesus, der wird manchmal auch der ungläubige Thomas genannt. Das finde ich voll gemein und ungerecht, dass der so heißt. Das finde ich wirklich gemein und ungerecht. Warum, sage ich euch gleich. Aber das ist ein Jünger von Jesus, der ganz viele Jahre mit Jesus unterwegs war, auch noch danach unterwegs war, als Jesus schon tot war. Und da gibt es so eben diese Situation im Neuen Testament, die ihm diesen, wie ich finde, sehr ungerechten Beinamen eingebracht hat, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und die Session, die Situation ist so, dass Jesus gekreuzigt wurde und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Ja, und das Interessante daran ist an dieser Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern über viele Jahre versucht hat, sie genau auf diese Situation vorzubereiten. Es ist jetzt also nicht was ganz Überraschendes theoretisch, sondern Jesus hat das immer gesagt, er wird sterben und er wird auferstehen. Das war immer klar. Aber naja, wie das ist mit dem Wissen und dem Herzen. Immer wieder hat er ihnen das erzählt, dass er sterben muss, dass er auferstehen muss, aber die Jünger haben das einfach nicht verstanden, vor allem dann nicht verstanden, als es genau zu dieser Situation kam. Und dann ist es so, da waren dann die Frauen auf dem Weg zu dem Grab zu Jesus, aber Jesus war weg. Und dann kommt ein Engel und sagt ihnen, den Frauen, dass Jesus auferstanden ist. Das lesen wir in Markus 16. Da heißt es, Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden. Ja, also es ist wie wir manche heute Morgen auch, weil wir lange gearbeitet haben gestern. Und er nur in echt. Er erschien zuerst Maria von Magdala, also Maria Magdalena, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie gingen zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Sie haben es nicht gecheckt. Danach erschien er in veränderter Gestalt 2 Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Das sind die sogenannten Emmaus-Jünger. Und die liefen dann wiederum zurück, um es den anderen Jüngern zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Also, Jesus steht von den Toten auf, die Frauen berichten das, also die erleben das und berichten das die Jüngern, aber die glauben das nicht. Dann sind 2 von den Jüngern auf dem Weg irgendwo hin, zu einer Stadt, und Jesus begegnet ihnen, ist übrigens auch eine tolle Begegnung, wo wir darüber sprechen könnten, wie Jesus das Verständnis, unser Gottesverständnis, ja wirklich groß aufmacht. Haben wir keine Zeit für. Aber die erleben auf jeden Fall Jesus als den Auferstandenen, nachdem er gekreuzigt wurde, gehen zurück zu den anderen Jüngern, erzählen es ihnen und die glauben es auch nicht. Also, so war das. Jesus hat ihnen alles erklärt und sie haben alles verstanden, aber sie haben es nicht gescheckt. Dann kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Das lesen wir im Johannes Kapitel 20. Da heißt es, am Abend des ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die Juden waren nicht so gut, auf die Christen, also auf die Anhänger von Jesus zu sprechen, und wollten sie den Kopf kürzer machen und deswegen versteckten sie sich. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, also die Hände, wo er ans Kreuz genagelt wurde und die Seite, wo der Speer ihn gestochen hatte. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jetzt glaubten es also auch die Jünger, weil sie es gesehen hatten und tatsächlich erlebt hatten, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Alle haben also an Jesus geglaubt von den Jüngern, außer Thomas. Der hat nicht an Jesus geglaubt, denn von ihm heißt es, einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Alle haben den Herrn gesehen, außer Thomas. Der glaubte nicht und deswegen heißt er der ungläubige Thomas. Und ich finde das eine voll fiese Nummer, ihn so zu nennen, weil, keine Ahnung, die Jünger haben es vorher auch nicht geglaubt. Nicht als die Frauen ihnen das gesagt haben, nicht als die beiden anderen Jünger ihnen das gesagt haben. Erst als Jesus ihnen selbst erschienen ist, haben sie es geglaubt. Und nur weil Thomas zufällig gerade weg war auf dem Klo oder weiß ich was, ist er auf einmal der Ungläubige. Also eigentlich sind die Jünger alle ungläubig, wenn man es genau nimmt. Deswegen finde ich das voll gemein, dass die Leute bei Thomas hier mit zweierlei Maß messen. Aber sei es drum. Die Jünger haben es nicht geglaubt, bis sie Jesus selbst gesehen und erlebt haben. Und die Leute erwarten irgendwie von Thomas, dass er das jetzt macht und tut. Und das ist so ein bisschen so wie in unserem Leben. Ja, wir hören oft von tollen geistlichen Erlebnissen, von Durchbrüchen, von Wundern, von was weiß ich. Manchmal erleben wir das selber. Also ja, das ist so ein bisschen wie, wenn wir vom Sommerlager erzählen und dann andere Leute dann immer so nett nicken dazu. Und ich denke mir immer so, die verstehen das gar nicht, was das für ein Feeling ist, was das bedeutet, wenn man so geistliche Erlebnisse macht, wenn man so einen Durchbruch hat, wenn man so ein Wunder erlebt. Ja? Und ja, man selber sitzt dann da und denkt so, bei mir passiert das nicht. Ich check's nicht. Ja, Thomas ist irgendwie auch so. Und ich glaube, Thomas ist ganz genau so, wie viele von uns auch sind. Die sagen, hey, es ist nett, dass du das erlebt hast und es ist auch voll nett, dass du mir das erzählst oder wir lesen es in irgendeinem Buch oder hören es in irgendeiner Predigt. Ist ja völlig egal. Ja. Aber wenn wir das selber nicht erleben, wenn wir das nur wissen und es nicht in unserem Herz ankommt, dann wird das keine Veränderung in uns auslösen. Dann werden wir immer nicken, ja, das ist schön, das ist toll, aber boah, nee, ich verstehe das nicht. Sorry, ich kann das nicht glauben. Ja, ich kann das nicht verstehen. Ja? Und das ist, manchmal ist es auch beim Bibellesen so, wenn wir dann so eine Wahrheit in der Bibel entdecken, die echt krass ist, ja? Die uns manchmal so vor Herausforderungen stellt. Bei mir war das mal tatsächlich dieses so ein Thema, wo ich gemerkt habe, so wie ich mein Leben lebe, das geht eigentlich nicht, als ich das in der Bibel gelesen habe. Das haut nicht hin, ich muss was ändern. Aber warum? Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Warum muss ich so leben, wenn alle anderen Menschen doch anders leben? Ja? Glaube funktioniert eben nicht nur über Wissen. Ja? Wissen kann ein super Katalysator sein, aber es reicht nicht nur, Dinge in unserem Kopf zu haben, sondern sie müssen auch in unserem Herz ankommen. Das können wir nicht produzieren, das kann Gott machen. Ja, ich meine, bei Thomas war das so, der glaubte einfach nicht an die Auferstehung. Das gab es ja auch vorher noch nie. Das hat ja auch noch nie jemand vor ihm geglaubt. Und jetzt, nur weil ihm so 11 Hansels irgendwas erzählen, ja, und 3 Frauen, soll das auch immer zack, Auferstehung funktioniert, super. So funktioniert Glauben nicht. Und ich glaube, von uns hätten auch nicht die Leute, wir hätten auch nicht daran geglaubt, also ich zumindest nicht. Und wenn du Atheist bist, glaubst du ja bis heute nicht daran. Und das ist offensichtlich so, dass zum Glauben mehr gehört als zack, schnippst, Information von oben rein, unten durchgelaufen, fertig, Glaube ist da. Das haut nicht hin. Von wegen der Ungläubige, wir werden alle Ungläubige. Thomas ist eigentlich nur wie viele andere Menschen, der sagt, ey, ich muss das, was du mir erzählst, einfach mal in Frage stellen. Und er sagt das in Johannes 20, Vers 25, sagt er, das glaube ich nicht, denn es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Thomas wollte mehr als Berichte aus zweiter Hand. Thomas wollte das wahrhaben, er wollte es erleben, er wollte, dass Gott ihn rausholt aus seiner kleinen Box, aus seiner Vorstellung und es ihm zeigt. Fakten alleine reichen nicht. Und ich kann Thomas wirklich gut verstehen und das nachvollziehen, dass Dinge nicht so einfach zu glauben sind manchmal. Besonders dann, wenn man einen ziemlich krassen theologischen Standpunkt dafür einnehmen muss. Wisst ihr genau, das ist wieder genau wie Luther. Luther wusste, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Er wusste, dass Gott Sünden vergibt. Genauso wusste auch Thomas, dass er auferstanden ist. Jesus hat es ihm gesagt, die Leute haben es ihm gesagt. Aber genau wie bei Luther reicht das Wissen einfach nicht aus manchmal. Es reicht nicht nur, um es zu hören, um es wirklich zu verstehen. Vielleicht liegt das an dem mangelnden Vorstellungsvermögen von uns Menschen, dass das so ist. Mangelnde Fantasie oder so, keine Ahnung. Ich glaube, oft liegt es auch an falscher Prägung. Luther war ja sehr katholisch geprägt, also hatte immer gesagt bekommen, also ne, es reicht nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern du musst auch irgendwie noch Ablasshandel betreiben und du musst auch noch Buße tun und du musst durchs Fegefeuer gehen. Wenn du das dein Leben lang hörst, dann prägt dich das. Und das ist bei Thomas natürlich nicht anders, der von den jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäern geprägt war, die ihm gesagt haben, also du musst dich ans Gesetz halten und nur Gott kann Sünden vergeben und keine Ahnung, lauter so Sachen, wie ein falsches Verständnis auch von dem Messias, von dem Erretter, der irgendwie als großer König angekündigt war und Jesus passte nicht so richtig in diese Vorstellung da rein, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sich das vorgestellt haben. Deswegen fiel Thomas das vielleicht genauso schwer, wie Luther das schwer fiel, das zu erkennen. Und die Frage ist natürlich, wie geht Gott mit Menschen um, wo einfach Faktenwissen nicht ausreicht und sie dann an ihre Glaubensgrenzen stoßen. Und deswegen nochmal zwei wichtige Verse aus der Bibel. Zu Thomas. Dann heißt es in Johannes 20, Vers 26, 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Ist nicht aufs Klo gegangen oder so. Die Türen waren wieder verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Seite hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hände in die Wunden an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Also wie geht Gott mit Menschen um, die ehrlich danach fragen und ehrlich sagen, Gott, ich kann das nicht glauben. Ich verstehe, also ich weiß, was du mir sagst, aber ich verstehe es nicht. Wie geht Gott damit um? Er zeigt es den Menschen. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Gott zeigt es den Menschen. Thomas hat gesagt, ich glaube nicht, bis ich meinen Finger in die Seite, in die Wunden lege. Und was sagt Jesus? Er sagt, mach das. Tu das. Gott offenbart sich denen, die wirklich aufrichtig nach ihm suchen. Das ist eine Grundüberzeugung, das ist ein biblisches Prinzip. Gott offenbart sich denen. Das macht er nicht immer sofort. Ja, auch Thomas ist ja, da ist Jesus ja auch nicht sofort gekommen und hat das gemacht, sondern musste 8 Tage warten, das zu tun. Und 8 Tage so ist vielleicht nicht lang, ist vielleicht doch lang, je nachdem, wo man steht. Vielleicht dauert es manchmal auch 8 Wochen, 8 Monate, 8 Jahre, bis wir so eine Antwort auf unsere Glaubensfragen bekommen. Das macht aber keinen Unterschied, weil ich glaube und bin da fest von überzeugt, wenn wir offenen Herzens suchen, wird Gott sich uns zeigen, auf eine Art und Weise, die wir verstehen werden, wenn wir daran bleiben und nicht aufgeben. Und ich finde, an Thomas sieht man zwei wirklich gute Grundregeln, wenn wir in unserem Glauben an die Grenzen unserer Vorstellung von Gott kommen. Es gibt zwei wichtige Sachen, die wir daraus lernen können. Die erste ist, stell ruhig deine Fragen. Wisst ihr, Thomas hätte ja auch sagen können, okay, ja, habe ich verstanden. Ihr habt mir das jetzt gesagt, ich verstehe das. Ohne dass er es wirklich verstanden hat. Ja? Und wir Menschen sind manchmal so, das geht mir auch manchmal so, auf Arbeit geht mir das immer so, wenn mein Chef mir eine schwierige Aufgabe gibt und dann sagt, alles verstanden? Habe ich verstanden. Und dann muss ich mal meinen Kollegen fragen, was soll ich machen? Ich bin aber auch neu, also ich bin jetzt erst 1 Monat da, von daher geht das vielleicht noch. Nein, tatsächlich bin ich, also ne. Und ich habe festgestellt, wenn ich meinen Chef direkt frage, so, dann klären sich manche Sachen viel einfacher. Aber es ist oft so. Ey, wir Christen geben uns ganz oft mit so fundamentalen Wahrheiten zufrieden und ohne die so wirklich zu hinterfragen, ob wir die wirklich verstanden haben. Ob wir das wirklich verstanden haben, was die Vergebung durch das Blut Jesu Christi bedeutet. Haben wir das wirklich verstanden, dass wir errettet sind? Was bedeutet das? Was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Umwelt? Ja, wir geben uns ganz oft damit zufrieden, weil das irgendwie auch für alle okay ist und alle nicken das brav ab. Aber wenn wir das nicht selber hinterfragen, dann werden wir es nie wirklich begreifen. Und manchmal trauen wir uns auch vielleicht gar nicht, unsere Fragen zu stellen, weil die Leute dann denken, wir sind dumm oder so. Ja, weil, keine Ahnung, es ist ganz oft so, wenn man mit Kindern arbeitet, die sind ja cool, weil die trauen sich wirklich in der Regel alles zu fragen. Ja, und die haben keine Scheu davor, dass man es nicht versteht. Und mein Sohn fragt schon mal spannende Fragen, ne? Wie das, was denn zum Beispiel die Engel im neuen Jerusalem essen werden. Fährst du Auto, kriegst du eine Frage von hinten, ey. Denkst du dir auch, ne? Keine Ahnung. Oder ganz, ganz lustige Szene, Weihnachtsessen vor 2 Jahren, meine Eltern und meine Schwester waren da, allesamt nicht gläubig. Und David fragt mitten am Essenstisch, Papa, kommen Oma und Opa in die Höhle? So, wisst ihr? Also, er meinte Hölle. So, aber, und ich so, weißt du, Rehrücken im Mund und weiß gar nicht, was du sagen sollst dazu. Verrückt, ne? Aber so, Kinder sind da ganz anders. So, Kinder sind da so, wir haben dieses Konzept von peinlichen Fragen. Aber wir schon. Wir denken dann, wir sind dumm oder man hält uns für dumm oder irgendwie scheint das für alle normal zu sein und ich weiß es nicht und so. Aber an Thomas, auch an den anderen Stellen in der Bibel, es ist total nice, Thomas im Neuen Testament sich mal anzugucken, weil der traut sich manchmal Fragen zu stellen. Und dann antwortet Jesus so mega genial da drauf. Und deswegen, Leute, lasst uns Fragen stellen. Wenn wir was nicht verstehen, wenn wir uns mit irgendwas beschäftigen, dann lasst uns fragen. Ja? Das geht mir manchmal auch. Das ist ja nicht so, dass das peinlich ist. Ich verstehe auch manches vieles aus der Bibel nicht und denke mir so, keine Ahnung. Ja? Und muss dann irgendjemand fragen oder frag jemand anders. Ne? Meistens frage ich Markus und sag mal hier, wie verstehst du das denn in der Bibel? Und dann, ja, Markus versteht das meistens anders als ich, aber das ist nicht schlimm. Wir diskutieren darüber und kommen oft dann zu einem Konsens oder so. Oder auch manchmal machen wir das sogar im Ältestenkreis, dass wir uns hinsetzen und sagen, ey, so, wie verstehen wir das eigentlich? Wie gehen wir mit so einer Situation um? Und dann malen wir Flipcharts und wälzen Bibelstellen und so und streiten uns so ein bisschen, also streiten nett natürlich, darüber, wie man das zu verstehen hat, bis wir irgendwie versuchen, zu einem Konsens zu kommen. Das ist normal. Leute, lasst eure Fragen zu, stellt eure Fragen. Denn wenn ihr sie nicht stellt, dann werden wir das nie begreifen. Und dann wird es auch dazu führen, dass diese Fragen euch irgendwann kaputt machen, weil das sind so wie Mäuse, ja? Die sind klein und niedlich und schnuggelig, aber die nagen so an einem und die nagen dich kaputt. Ja, wer schon mal Mäuse hatte, weiß, dass das echt, dass die viele Sachen kaputt machen. Und dann wird es irgendwann so sein, dass das wirklich an deinem Glauben nagt und deiner existenziellen Überzeugung, es wird dich kaputt machen. Aber Jesus hat versprochen, dich voll zu machen, nicht dich kaputt zu machen. Deswegen stell deine Fragen, sprich sie ohne Zweifel offen und ehrlich aus und lass sie wirklich raus. Und nimm dir Zeit mit Gott in der Bibel und mit anderen darüber nachzudenken. Und auch wenn Gott nicht immer einfach zu verstehen ist, wir haben ja gestern auf der OBK gehört, dass wir ungefähr 1,5 Kilogramm Hirnmasse haben. Und es wäre ja vermessen, davon auszugehen, dass mit meinem 1,5 Kilo, Frauen sollen mehr haben, Gehirnmasse, ich diesen lebendigen Gott vollständig erfassen könnte. Ja, das ist wie wenn mein Sohn oder wenn meine kleine Tochter versucht, mit der Schippe die Ostsee leer zu schaufeln. Da schaufelt sie eine Weile dran. Ja, also es ist unmöglich. Und es wird immer wieder Punkte geben, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir fragen müssen. Aber wenn wir nicht fragen, dann werden wir es nicht verstehen. In der Bibel offenbart sich Gott denen, die ehrlich nach ihm fragen. Und der zweite Punkt, und das ist auch mein letzter Punkt für heute, dann mache ich Schluss, ist, bleib in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft. Wenn wir uns Thomas angucken, der jetzt der einzige Jünger ist, der Jesus nicht gesehen hat, der einzige ist, der es nicht rafft, und der einzige ist, der jetzt der Ungläubige genannt wird, was voll gemein ist, ja, hätte er auch sagen können, was soll der Scheiß? Wisst ihr, also das geht uns ja manchmal so. Alle irgendwie haben eine mega geistliche Erfahrung oder haben irgendwie einen Stand und so und erleben irgendwas mit Gott. Nur ich erlebe nichts mit Gott. Ja, oder nur ich bin der Einzige, der das nicht versteht. Dann wäre es irgendwie die normalste Reaktion oder eine normale Reaktion auf jeden Fall von Thomas zu sagen, ey komm, leck mich fett, ich hau ab. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja? Allen zeigt Gott irgendwas, mir nicht. Offensichtlich bin ich nicht gut genug für diese Gang hier und dann gehe ich halt. Ja, diese Frustration, die kann man durchaus nachvollziehen und verstehen, aber Thomas macht es genau nicht so, sondern er bleibt 8 Tage dabei. Wahrscheinlich feiern sich alle anderen Jünger die ganze Zeit darüber, dass sie Jesus gesehen haben und Thomas nicht. Und Thomas, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass er echt frustriert ist. Aber er bleibt trotzdem da. Er sagt, ich bleibe in der Gemeinschaft. Er sagt, ich möchte in der Gemeinde meiner Jünger sein quasi. Ich möchte hier bleiben. Und er stellt sich seinen Fragen und seinen Zweifeln zusammen auch mit den anderen Jüngern. Und unterm Strich ist genau das Richtige, was er tun kann. Denn Jesus offenbart sich ihm dann. Und das, ich weiß nicht, ob Gott das auch gemacht hätte, wenn Thomas abgehauen wäre. Er macht es zum Glück nicht. Und deswegen wissen wir an dieser Situation auch, was so eine lebendige Gemeinde ausmachen kann. Ja, dass wir das einander ertragen und uns gegenseitig helfen, mit diesen Zweifeln und Fragen umzugehen. Und Thomas, wie gesagt, bleibt da, er wartet 8 Tage, er bekommt seine Antwort, er bekommt in seiner Antwort von Jesus die volle Gewissheit, dass er sogar sagt, mein Herr und mein Gott. Zack. Out of the box. Deckel auf und raus. Und mein Wunsch ist es, dass wir, wo immer wir auch geistlich stehen heute, ob wir eine kleine Box, eine große Box, einen riesen Raum haben, wo unsere Gottesvorstellung drin ist, das macht keinen Unterschied, dass wir alle immer wieder ehrlich zu uns selbst sind. Dass wir wirklich sagen, hey, es gibt Dinge, die ich nicht verstehe in der Bibel. Es gibt Sachen, es gibt theologische Standpunkte, die habe ich irgendwann mal eingenommen, vielleicht weil ich sie so glaube oder weil mir jemand so erzählt hat. Und das kann wirklich alles sein in unserem Leben. Ja? Das kann unsere Moralvorstellung sein, das kann unsere Gottesvorstellung sein, das kann sein, wie wir gewisse Sachen verstehen, Konstrukte, die wir uns vielleicht auch aufgebaut haben, die mal gut waren, aber wo wir immer wieder dahin kommen müssen und ehrlich sein müssen, Gott, ist das wirklich so? Meint das das wirklich? Oder muss ich im Wort Gottes nochmal nachschauen und meine Glaubensbox vielleicht neu aufmachen? Sind die liebgewordenen Pfade, die ich immer gegangen bin, die Vorstellungen, die ich von Gott habe, die Schubladen, die ich so gerne aufmache und Gott raushole und die mir auch ein gutes Gefühl geben, ist das wirklich das Richtige? Vielleicht bist du jemand, der auch gerade hadert in seiner Situation und sagt so, oh, ich habe da echt gerade so eine Sache, die macht mich mega wahnsinnig. Sei es so wie bei mir, dass es eine Person gibt, die dich verrückt macht, einen Lebensumstand oder einfach nur, dass du was nicht verstehst. Dann möchte ich dich ermutigen, teil das mit anderen. Lest von mir aus zusammen Bibel, wenn das hilft. Lies überhaupt Bibel und hör nicht auf das, was die Leute im Internet oder in irgendwelchen Büchern sagen. Das kann gut sein, kann wirklich gut sein. Aber benutzt das nicht als einziges, um von Gott zu hören. Und ich wünsche mir, dass wir alle dieses Turmerlebnis haben, immer wieder, wo wir Neues von Gott erkennen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch für die kommende Woche. Und bevor wir jetzt gleich 2 Lieder singen und die Band kann ja schon mal nach vorne kommen von mir aus, würde ich gerne noch mit euch gemeinsam beten dafür. Lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen. Danke für große Vorbilder aus deinem Wort, die viel mit dir erlebt haben, die alles wussten und die trotzdem so kläglich gescheitert sind. Danke, dass wir immer wieder so Leute wie auch Luther haben, die ihr ganzes Leben nach dir ausrichten wollen, die sich sogar aus der Welt zurückziehen, um dir noch besser und treuer zu dienen und die trotzdem an einer wichtigen Stelle in ihrem Leben hängen. Ja, das macht mir Mut, weil ich hänge an so vielen Stellen und du weißt es. Und es gibt bestimmt auch viele Menschen hier in dem Raum, die an so vielen Stellen hängen und das nicht übereinkriegen, wie du bist mit dem, was sie in ihrem Alltag erleben. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du uns dabei hilfst, uns auf dich zurückzubesinnen, dass du uns erneuerst, dass du uns wiederherstellst, dass du uns reformierst in unserem Denken, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, dass wir die liebgewordenen Vorstellungen und Einstellungen und ja, die Schubladen, die wir so haben, Herr, dass du die aufbrichst und uns hilfst, sie mit dem zu füllen, wie du wirklich bist. Und wenn diese Boxen zu klein werden, wenn diese Kästchen zu klein werden, Herr, dann hilf uns in die größere Box. Dann hilf uns, dass wir mehr von dir verstehen. Denn das ist unser Wunsch, Herr, dass wir dich besser verstehen, dass wir zu deiner Ehre leben können. Amen.